Heute geht es um die innere Zerbrechlichkeit. Wir leben in einer Kultur, in der sowas wie innere Zerbrechlichkeit eigentlich gar nicht erwünscht ist. Das ist zumindest mein Eindruck. Innere Zerbrechlichkeit ist eine Eigenschaft, das wollen wir nicht. Das ist was, was eigentlich nicht sein sollte, was nicht sein darf. Und das fängt eigentlich schon sehr früh an, dass wir lernen, du musst selbstbewusst sein, du musst wissen, was du willst, du musst verlässlich sein. Und innere Zerbrechlichkeit ist vor diesem Hintergrund gerade das, wovon wir weg wollen. Das ist so der negative Ausgangszustand, der nicht das Wünschenswerte ist. Und diese Haltung, die ich hier gerade beschreibe, die merkt man auch schon so ganz früh in der Erziehung. Also wenn wir uns mal so verschiedene pädagogische Modelle anschauen, verschiedene pädagogische Grundhaltungen, dann geht es da häufig auch darum, dass es darum geht, als Pädagogin, als Pädagoge den jungen Menschen, den Kindern Stabilität und Halt zu geben. Und ich möchte das auch gar nicht absprechen, ich möchte das auch gar nicht negieren, dass das wichtig ist. Aber es ist eben nur die halbe Miete. Also so in der heutigen Folge, das soll eigentlich sowas sein wie ein Lob der inneren Zerbrechlichkeit. Also mir geht es darum, heute mal deutlich zu machen, wie kostbar, wie wertvoll dieser Zustand der inneren Zerbrechlichkeit ist und auch wie notwendig es ist, dass wir uns erlauben, diese innere Zerbrechlichkeit zu durchleben, sie zu fühlen, sie zu durchleben, weil dadurch quasi eine Dynamik entstehen kann, die flexibel und anpassbar ist. Innere Zerbrechlichkeit fühlt sich an wie eine Mischung aus, würde mal sagen, Wut, Angst und Traurigkeit. Also Zerbrechlichkeit ist so eine Art von Emotionsgemisch, eine komplexe Emotion, und im Grunde genommen für den Menschen, der das erlebt, ist das fast nicht aushaltbar. Es ist eigentlich was ganz Schreckliches, was ziemlich schwierig ist, alleine damit umzugehen. Innere Zerbrechlichkeit braucht äußeren Halt. Und diesen Halt kann eine andere Person geben. Halt kann aber auch ein Ort geben, an dem du dich befindest, oder einfach die Natur, in der du dich befindest. Also es kann ganz viel sein, was dir Halt gibt. Und das Wichtige ist, dass quasi dieser Halt nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit Stabilität. Das ist so die Frage, was wir unter Stabilität verstehen. Halt gibt nur das, was so mitschwingt. Wenn Stabilität gleichbedeutend ist mit Starrheit, dann kann dir das nicht helfen in einer Situation innerer Zerbrechlichkeit. Also im Gegenteil, es ist wahrscheinlich so, dass immer dann, wenn du mit Starrheit konfrontiert bist, also wenn du mit Menschen zu tun hast, die zum Beispiel sehr starrsinnig sind in ihrer Haltung, in ihrer Meinung, in dem, wie sie Dinge angehen. Also wenn dein Gegenüber extrem unflexibel ist, dann kann es sein, dass du dann dadurch besonders stark in deine eigene innere Zerbrechlichkeit hineingestoßen wirst. Ich merke auch, wenn ich so selbst über dieses Thema nachdenke oder wenn ich jetzt hier auch so diese Podcast-Folge aufnehme, dann merke ich auch bei mir sowas wie einen inneren Widerstand, mich diesem Thema oder diesem Gefühl eigentlich der inneren Zerbrechlichkeit tatsächlich zuzuwenden. Also es ist gar nicht so leicht für mich, so diesen Zustand, ja, da irgendwie einen guten Zugang zu finden. Und ich glaube, dass es sehr vielen Männern so geht. Ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit auch, ja, so dem klassischen Männlichkeitsstereotyp, das wir ja bei allem Fortschritt, den es durchaus gibt in unserer Gesellschaft, aber dennoch, ja, tragen wir ja diese Männlichkeits- und Weiblichkeitsstereotype trotzdem noch sehr tief verankert in uns. Das ist natürlich schwierig, innerhalb weniger Generationen so bestimmte Muster, die sich über viele tausend Jahre hinweg aufgebaut haben in einer Kultur, also diese Muster quasi in kurzer Zeit zu überwinden, das geht eigentlich gar nicht. Ja, also auch ich merke natürlich bei mir innerlich sowas wie einen Widerstand gegen das Zulassen von innerer Zerbrechlichkeit. Und ja, das mag auch zum Teil zumindest etwas damit zu tun haben, dass ich als Mann erstmal das nicht möchte und dann auch noch öffentlich darüber reden in einer Podcast-Folge. Das ist natürlich dann auch nochmal schwierig. Also dann kommt irgendwie so eine Unsicherheit in mir auf. Wie ist das eigentlich? Wie werde ich da gesehen von anderen Männern, wenn ich so solche Themen anreise und wenn ich das auch auf mich selbst, also wenn ich auch selbst ein Beispiel bin dafür, das ist natürlich, ja dann, also es ist nicht schwierig, aber ich merke, da ist schon auch so eine gewisse Unsicherheit, die da in mir spürbar wird. Und dahinter steht natürlich irgendwie so ein ganz altes, klassisches Männerstereotyp, würde mal sagen, so ein, zwei, drei Generationen zurück war das ja noch ganz normal, dass Männer quasi diejenigen waren, die Härte gezeigt haben, die, ja, also der stahlharte Mann, ja, das war sozusagen das Idealbild. Und das hat sich so im Lauf der Generationen so nach und nach auch in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen verändert. Ich würde mal sagen, so in den 90er Jahren, da gab es dann sowieso den Gegenentwurf, der Nivea-Mann so aus der Werbung, der auch zart und empfindsam ist. Und natürlich brauchen wir beides. Also wir brauchen natürlich diese Stärke, diesen Willen auch, der in gewisser Weise auch unbeugsam ist, aber gleichzeitig brauchen wir auch die Empfindsamkeit. Wir brauchen auch so dieses feinfühlige, spürige, flexible. Und nur wenn beide Seiten integriert sind, also wenn wir einerseits natürlich diesen klaren Willen haben und diese Beharrlichkeit, die man eher so diesem, im klassischen Sinne, diesem ja, Männerstereotyp zugeschrieben hat, und andererseits aber auch so dieses empfindsame, empathische, feinfühlige, ja, was man so in den klassischen Stereotypen eher den Frauen zugeschrieben hat. Also nur dann, wenn diese beiden Seiten zusammenkommen, dann ja in einer Umgebung, die quasi sich ständig verändert, in einer Umgebung, die nicht sicher, nicht stabil ist, eine Umgebung, die von einer großen Dynamik gekennzeichnet ist, also in so einer Umgebung brauchen wir beide Seiten, damit damit Leben gelingen kann, damit Berufsleben gelingen kann, damit Beziehungen gelingen. Ja, und das ist wirklich eine große Kunst, so aus diesen Stereotypen selbst auszusteigen, also zu sagen, okay, als Mann erlaube ich mir natürlich, empfindsam zu sein. Ich lerne das, ich suche das ganz bewusst. Und auch als Frau versuche ich natürlich auch beharrlich und durchsetzungsstark und willensstark zu sein. Und ja, und versuche so beide Seiten zu integrieren. Zerbrechlichkeit ist dringend notwendig. Das Zulassen von innerer Zerbrechlichkeit ist ein Zustand, den wir dringend brauchen. In einer Welt, die sich ständig verändert, Und wir leben zunehmend in so einer Welt, die sich ständig verändert, wenn wir quasi an die ganzen großen Krisen denken, in denen wir uns befinden. Klimakrise, Corona-Pandemie, die Veränderungen in den Finanzsystemen, die derzeit auch vonstatten gehen. Also all diese Phänomene, das ist ja ein Ausdruck eines ganz umfassenden, globalen, sehr feinteiligen Veränderungsprozesses, der letztlich die ganze Welt umfasst. Und in so einer Umgebung, in so einem Kontext, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir innere Zerbrechlichkeit zulassen. Innere Zerbrechlichkeit ist ein Zeichen dafür, wenn wir das fühlen, ist ein Zeichen dafür, dass die Gedankenstrukturen, in denen wir normalerweise unterwegs sind, dass die nicht mehr zur Realität passen. Die Realität, die Welt, in der wir leben, die ist ja eh immer viel komplexer, die ist sehr viel komplexer als alles, was wir mit Worten benennen können. Also das sei auch mal vorausgeschickt. Es ist irrsinnig anzunehmen, wir könnten das, was in der Welt geschieht, auch nur annähernd mit Worten oder auch mit zum Beispiel mit wissenschaftlichen Modellen auch nur annähernd vollständig erfassen. Das geht nicht. Die Veränderungen, die in der Welt vor sich gehen, die sind zum einen der Wissenschaft immer einen Schritt voraus, zum anderen sind sie auch ja in ihrer, ich würde mal sagen, wenn es ein Foto wäre, ja dann in der Auflösung dieses Fotos oder die Auflösung der Realität ist immer unendlich viel höher als das, wenn wir dann ein Foto davon machen, ja die Auflösung dieser Abbildung, die Auflösung dieses Fotos. Und das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass wir ganz auf Wissenschaft oder auf Sprache verzichten sollten. Im Gegenteil. Also wir sollten natürlich so viel, wie wir nur können, versuchen, mit wissenschaftlichen Modellen und mit einfach auch blanker Sprache, also mit dem, was wir in Worte fassen können und dem, was wir von der Realität wahrnehmen. Also all das sollten wir tun. Wir sollten natürlich Wissenschaft ganz systematisch betreiben. Wir sollten natürlich Dinge ganz klar benennen. Auch im Wissen dessen, dass wir uns immer nur der Realität annähern können. Und wenn wir uns jetzt diese Lücke sozusagen vergegenwärtigen, also die Lücke zwischen der Realität, also dem, was tatsächlich ist in der Welt und dem, was wir davon benennen oder auch in Modellen abbilden können, dann ist es so, dass diese Lücke quasi immer größer wird. In dynamisch veränderlichen Situationen hinkt die Wissenschaft quasi immer ein oder zwei Schritte hinter dem, was tatsächlich geschieht. Die Modelle sind einfach zu grob, zu ungenau und auch Supercomputer, die ganz feine, engmaschige Modelle bauen, können das nur so ein ganz kleines Stückchen vorher berechnen. Und es gibt aber immer wieder auch so schwarze Schwäne. Also ja, das ist eine Metapher, die eigentlich aus der griechischen Antike stammt. Aber Taleb, der Autor, hat mal ein Buch geschrieben über schwarze Schwäne und das ist eigentlich eine Metapher dafür, dass Phänomene auftauchen können. Also so wie ein schwarzer Schwan, ja, der solange wir keinen gesehen haben, können wir auch nicht davon ausgehen, dass es keinen schwarzen Schwan gibt. Und das bedeutet, wir müssen eigentlich immer davon ausgehen, dass irgendwas Unerwartetes geschehen kann, was eben in unseren Modellen noch nicht mit einbezogen ist. Ja, und das macht uns wirklich zerbrechlich. Also je größer diese Lücke wird, je stärker die Veränderungen sind, die in der Welt vor sich gehen, desto zerbrechlicher fühlen wir uns. Und die Zerbrechlichkeit, das ist quasi ein ganz notwendiger Zustand, weil Zerbrechlichkeit ist ein Übergangsphänomen. Das möchte ich auch noch mal ein bisschen genauer ausführen, diesen Gedanken. Zerbrechlichkeit bedeutet, und vor allem innere Zerbrechlichkeit, so dieses Gefühl von, das, was ich dachte, stimmt nicht, meine Erwartung wird nicht erfüllt, ich habe mich wohl getäuscht, die Dinge kommen ganz anders, als ich dachte. Also diese Qualität von innerer Zerbrechlichkeit, das ist ein Übergangsphänomen. Und wir tun gut daran, wenn wir, damit Leben dennoch gelingt, damit Prozesse dennoch gelingen können, wenn wir innerlich so eine Haltung von annehmen oder so eine innerlich weiche Haltung mit dieser inneren Zerbrechlichkeit ja, anstreben oder erlauben. Also erlauben wir uns mit diesem Gefühl von Traurigkeit, Wut und Angst, mit diesem Mischgefühl, erlauben wir uns damit wirklich sehr, sehr behutsam umzugehen. Was dann möglich wird, ist, dass es sowas gibt wie ein Vorher und Nachher. Und ich habe das selbst so in meinem eigenen Leben auch schon ganz oft erlebt, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas funktioniert nicht so, wie ich mir das wünsche, irgendwas kommt nicht so, wie ich mir das dachte. Und das ist wirklich ein schrecklicher Zustand. Also es ist wirklich so ein innerliches Zerbrechen und dennoch kann ich ganz konstant von mir selbst sagen, früher oder später habe ich daraus immer Stabilität und Stärke erlangt. Also eine neue, flexible Stabilität, die auf einem Boden, der veränderlich ist, also auch auf einem Boden, der schwankt, auf einem Boden, der erstmal nicht sicher scheint, auch auf so einem Boden fühle ich mich dadurch, dass ich schon oft diese innere Zerbrechlichkeit durchlebt habe in meinem Leben. Also dadurch fühle ich mich auch auf so einem schwankenden Boden doch einigermaßen sicher und stabil. Ich glaube, ich kann das ganz gut. Und ich nenne das immer so für mich persönlich so meine buddhistische Haltung, die dadurch entstanden ist. Also ja, ich hatte das schon so in Beziehungssituationen zum Beispiel, dass ich da, ja, es gab mal so eine Phase in meinem Leben, wo ich das immer wieder hatte, dass ich so innerlich zerbrechen musste, weil ich das Gefühl hatte, das, was ich mir gewünscht habe, ging irgendwie nicht. Also das Leben hat Nein gesagt zu meinen Wünschen. Und das war eine durchaus wirklich keine schöne Zeit. Das war wirklich waren schreckliche Phasen so in meinem Leben. Aber dennoch würde ich sagen, jetzt heute hat das in mir sowas bewirkt wie eine innere, ja, wie so eine Pappel eigentlich, die im Wind, wenn da so Wind kommt, dann ist die trotzdem stabil. Die schwingt dann so mit dem Wind und die kann das, ja, die kann Veränderung. Und dazu braucht es aber quasi sowas wie das, was ich als buddhistische Haltung beschreibe, also so eine innere Anschmiegsamkeit an die Veränderungen der Welt. Und gleichzeitig muss natürlich auch diese Pappel gut verwurzelt sein, gut verankert sein im Boden, damit sie nicht umgerissen wird. Und das wird möglich. Also dieser Zustand oder diese Fähigkeit, die wird möglich dadurch, dass diese Phasen der inneren Zerbrechlichkeit, dass wir die durchleben, dass wir die zulassen, dass wir uns nicht hart machen und ja trotzig werden, wenn Dinge nicht so sind, wie wir das erwartet haben, sondern erlauben, dass es sich scheiße anfühlt. Ja, dass wir wütend, traurig und ängstlich sind, dass wir zerbrechlich sind, wenn wir das zulassen und dann irgendwie auch so ganz behutsam mit uns selbst umgehen, also so, ja, vielleicht uns einkuscheln und so für Wärme sorgen, uns vielleicht auch jemanden finden, der uns in den Arm nimmt, der uns hält mal eine Weile und vielleicht auch weinen. Ja, auch weinen kann so ein Ausdruck von innerer Zerbrechlichkeit sein. Und diese Ja, und wenn wir es schaffen, da so durchzugehen, so dieses Zerbrechen zuzulassen, dann können sich Dinge neu organisieren, dann können sich Dinge neu strukturieren. Und bei mir selbst führt es dann immer dazu, dass, also wirklich konstant, das ist ein Phänomen, was immer auftritt, nach der inneren Zerbrechlichkeit kommt sowas wie ein ganz gutes, sattes Gefühl, im Leben zu stehen, neue Kraft, so eine Lust, Dinge zu tun, Dinge anzupacken, also anders vielleicht, als ich das vorher, also vor der inneren Zerbrechlichkeit dachte, ja, dass ich tun würde, aber das sind dann eben andere Dinge, aber ich weiß, dass es ist ein ganz wunderbares Lebensgefühl, was nach der inneren Zerbrechlichkeit kommt. Und darauf kann ich mich verlassen. Das habe ich gelernt mittlerweile. Es ist fast schon so ein bisschen so, manchmal, wenn ich in so eine Phase von Zerbrechlichkeit reingehe, manchmal fällt mir das dann auch schon ein. So am Anfang, okay, jetzt kommt wieder die Zerbrechlichkeit. Naja, dann weiß ich ja schon, danach kommt auch sowas wie diese gute, satte Kraft und Stärke. Und da kann ich mich eigentlich schon drauf freuen. Ja, manchmal denke ich da inzwischen sogar schon dran, bevor ich sozusagen schon die Zerbrechlichkeit so richtig durchlebt habe. Und ja, ich möchte dir einfach, indem ich das so erzähle, auch so ein bisschen Mut machen. Hab keine Angst vor diesem Zustand der Zerbrechlichkeit. Das geht. Ja, sorg für dich, schaff dir Räume, in denen du gehalten wirst, schaff dir Räume, in denen du auch die Aufmerksamkeit in dein Inneres lenken kannst, so vor allem in deine Körperempfindungen. Und es ist nur eine Phase und diese Phase orientiert dich neu. Und wenn du einmal neu orientiert bist, dann wird es besser sein als vorher. Dann wirst du wissen, was zu tun ist, dann hast du Lust darauf und dann passt dein Leben ein bisschen besser zu dir als vorher. Das kann ich dir ganz sicher aus eigener Erfahrung ganz sicher sagen. Ja, in der Meditation wäre es jetzt ganz gut, das mal so ein bisschen anzuschmecken. Wichtig ist, wenn du dich jetzt mal so deiner eigenen inneren Zerbrechlichkeit zuwendest, dass du da vielleicht so als Übung nicht so das allergrößte Thema nimmst. Also überleg dir mal so, wo in deinem Leben fühlst du dich zerbrechlich und nimm vielleicht jetzt zum Üben nicht so das allergrößte, schwierigste Problem, das, ja, wo du dich zerbrechlich fühlst, sondern nimm mal so ein halb schwieriges, also so halb machbar und halb nicht machbar. Und die Aufgabe, die ich dir jetzt geben möchte, heißt, versuch mal so dieses zerbrechliche Gefühl so in deinem Körper zu finden. Also wie merkst du zerbrechlich sein körperlich? Woran merkst du das? Also wie merkst du diese Mischung aus Traurigkeit, Angst und Wut? Also wie merkst du das körperlich? Ist da irgendwo ein Kribbeln oder ein Zittern oder ein unruhiges Gefühl irgendwo in deinem Körper? Und erkunde einfach mal so die körperliche Qualität dieses zerbrechlichen Erlebens, dieses unsicheren zerbrechlichen Erlebens. Und versuch das auch mal so vielleicht mit Worten zu beschreiben. Also welche Worte passen zu diesem Körpergefühl? Ich habe jetzt schon Vorschläge gemacht, zittrig oder unruhig oder kalt oder warm oder ja, und versuch mal eigene passende Worte zu finden, so in diesem Körperbereich, wo du das Zerbrechliche spüren kannst, welche Worte passen hier für dich besser? Vielleicht ist es so, wenn du ab und zu mal das schon durchlebt hast, also so diesen Zustand von innerer Zerbrechlichkeit durchlebt hast und gemerkt hast, dass dadurch eigentlich das Leben immer besser wird, wenn wir es erlauben, innere Zerbrechlichkeit zuzulassen. Vielleicht ist es dann auch so, dass das so ein ganz normaler Bestandteil deines Lebens wird. Bei mir würde ich sagen, ist das so. Und ich merke auch, das bedeutet, dass ich da eine ganze Reihe von Änderungen in den Rahmenbedingungen meines Lebens brauche, damit es funktioniert. Ich brauche vor allem sowas wie Freiräume dafür, damit diese Prozesse geschehen können, wo ich auch nicht gestört werde, wo ich vielleicht auch nicht in bestimmten Verpflichtungen bin. Und ja, wenn du auch merkst, dass du das zulassen möchtest, deine eigene innere Zerbrechlichkeit zulassen möchtest, dann schaff dir doch ganz systematisch Freiräume, in denen das auch geschehen darf, in denen du das wirklich auch so erlauben kannst, in denen du dich gehalten und getragen fühlst. Und frag dich doch mal, welche Orte, welche Menschen helfen dir dabei, so in deine eigene innere Zerbrechlichkeit reinzukommen. Also mach das nicht alleine, such dir Unterstützung, such dir gute Ressourcen, gute Rahmenbedingungen dafür, damit du in diese Prozesse einsteigen kannst, damit es möglich wird. Für mich funktioniert meistens ganz gut, in der Natur zu sein. Also draußen zu sein, einfach die Bäume anschauen zu können, mich zu bewegen auf Waldwegen oder auch aufs Wasser schauen zu können, wie sich das bewegt. Also das funktioniert für mich ganz gut. Und vielleicht ist das ja auch ein Tipp, den ich dir geben kann. Versuch mal, so dich deiner inneren Zerbrechlichkeit zuzuwenden, während du draußen bist, während du in der Natur bist. Und schau mal, was das mit dir macht. Schau mal, wie dich das verändert. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden, wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.